Wir kommen zu 5.3. Mehr Platz für Menschen, Begegnung und Miteinander, Sommerstraßen in Osnabrück. Antrag der Gruppe Grüne SPD Volt. Herr Mayer, bitte. Ach, Frau Pfaff, Entschuldigung. Ja. Irgendwie habt ihr die Reihenfolge verändert.
Kein Problem. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Stellen Sie sich doch mal Osnabrück an einem schönen Sommertag vor. Ich glaube, das fällt uns heute besonders leicht. Stellen Sie sich vor, keine hupenden, überhitzten Autos, die sich durch enge Straßen schieben. Stattdessen Live-Musik, Lachen, Gespräche, das pralle Leben. Kunst auf der Straße, Kinder auf dem Asphalt, im Übrigen auch entspannte Eltern, Nachbarn auf Bänken unter Bäumen. Klingt doch super, oder? Ja. Das ist nämlich die Idee der Sommerstraßen. Und wie wir finden, ist es eine sehr smarte Idee. Denn unsere Stadt braucht mehr als Parkplätze und schlechte Luft. Sie braucht Räume für Begegnung, für Kultur, für Gemeinschaft. Osnabrück braucht Orte, die Menschen zusammenbringen und zumindest temporär weniger Straßen, die sie auseinanderhalten und schneisen, durch Nachbarschaften und Quartiere schlagen. Sommerstraßen bieten genau das. Raum für spontane Konzerte, für Ausstellungen, für Theater unter freiem Himmel. Bühnen für junge Künstlerinnen und Künstler und die freie Szene, die uns besonders am Herzen liegt. Größere Freiheit für die Gastronomie mit echter Aufenthaltsqualität. Platz für Nachbarn, die einander begegnen und, ich sage das auch mal ganz frei heraus, die Möglichkeit mal zu erleben, wie attraktiv Zusammenleben eigentlich ohne MIV sein kann. Und es geht mehr als nur um Atmosphäre, denn neuerdings haben wir es schwarz auf weiß. Einsamkeit ist ein stiller Killer. Medizinische Studien zeigen ganz klar, Einsamkeit erhöht das Risiko für Depressionen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Demenz. Und bereits mehr als 20% aller Deutschen fühlen sich einsam, teils sogar isoliert und ausgeschlossen, wie aus dem sozioökonomischen Panel in diesem Jahr hervorgeht. Der Hauptrisikofaktor ist übrigens geringes Einkommen. Ja, Armut macht einsam, macht krank. Begegnung hingegen schützt, Kultur stärkt, miteinander hilft. Mit Sommerstraßen schaffen wir präventive Gesundheitsförderung, lebendig, sichtbar, niederschwellig und ganz nebenbei investieren wir in die soziale Nachhaltigkeit unserer Stadt. Ich könnte noch eine Vielzahl von Vorteilen nennen. Begegnung ohne Konsumzwang, Orte für Kinder und Jugendliche, positive Impulse für die Stärkung der Marke Osnabrück. Und dann müssen wir konstatieren, der Rat hat die Sommerstraßen schon 2022 beschlossen. Zwei Sommer später davon gibt es keine einzige. Zwei große Chancen sind bereits verstrichen, eine dritte wird es werden. Das ist echt schade. Jetzt darf aus unserer Sicht wirklich Tempo hier reinkommen. Gerne auch mit einer Portion Mut und Entschlossenheit, sodass wir im Sommer 2026 endlich die Sommerstraßen genießen können. Lassen Sie uns doch die Straßen öffnen. Für Menschen statt Blech, für Kultur statt Stillstand, für Begegnung statt Isolation. Für Osnabrück, das atmet, tanzt, lacht und lebt. Danke.
Schönen Dank, Frau Dr. Pfaff. Dann habe ich als nächstes Herrn Bosche, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Heute und die letzten Tage haben es gezeigt, der Sommer hält langsam Einzug in Osnabrück. Die Menschen gehen in den Schlossgarten, zum Sporttreiben, zum Willy-Brandt-Platz, besuchen die Innenstadt auf ein Eis, Vanille oder Stracciatella übrigens, alles andere lasse ich nicht gelten, oder kühle Getränke. Gut eingereiht in diese sommerliche Atmosphäre gab es im letzten und vorletzten Jahr verschiedene Aktivitäten und Veranstaltungen im Rahmen des vom Rat beschlossenen Sommer des Miteinanders. Aus unserer Sicht ein geeignetes Mittel, um engagierte Bürgerinnen und Bürger aktiv zu unterstützen bei der Planung von Straßenfesten, Sommerfrohmärkten und kleineren Veranstaltungen für die Nachbarschaft. Mit unserem Änderungsantrag verdeutlichen wir, dass die CDU-Ratsfraktion gerne bereit ist, das Angebot auszuweiten und stärker zu bewerben. Das dargestellte Konzept der über mehrere Monate eingerichteten Sommerstraßen, wie sie als Beispiel in München und Mainz angeführt werden, ist jedoch nicht zielführend. Zunächst ist festzuhalten, dass Sommerstraßen nicht überall auf Akzeptanz stoßen. In manchen Stadtvierteln Münchens war die Resonanz alles andere als positiv. Die Vorsitzende des örtlichen Gremiums in der Münchner Maxvorstadt von der Partei Bündnis 90 Die Grünen bringt es nach einer Erprobung der Sommerstraße mit folgenden Worten auf den Punkt: Ganz ehrlich, das hat überhaupt nicht funktioniert. Weshalb man sich nach einer Testphase wieder für die Abschaffung der Sommerstraßen entschied. Andere Vertreter aus Münchner Stadtteilen berichten unter anderem von immer toter Hose, wenn ich dort war. Die Flächen werden nicht als Treffpunkt angenommen, da es in der Umgebung bereits deutlich bessere und attraktivere Angebote gibt. Ein enormes Problem ist der Wegfall von Parkplätzen. Wenn ich abends nach Hause komme, möchte ich nicht noch 20 Minuten meiner Freizeit damit vergeuden, nach einem Parkplatz zu suchen, sondern meine eigene Zeit sinnvoll gestalten, zum Beispiel im Park oder im Freibad. Besonders für Schichtarbeiter und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wird hier ein erheblicher Mehraufwand geschaffen und das ausgerechnet in den heißen Sommermonaten. Denn wie Herr Bajos es eben sagte, wir müssen auch besonders die ganz alte und die ganz junge Bevölkerung schützen. Gleiches gilt auch für Pflegedienste, Handwerker, Paketzusteller, aber auch Rettungskräfte. So berichtet ein Anwohner aus München, dass ein Rettungswagen nicht durchgekommen sei, bis die Sanitäterin die Stühle zur Seite geräumt habe. Auch Gewerbetreibende werden durch eine eingeschränkte Erreichbarkeit ihrer Geschäfte benachteiligt. Eine längerfristige Sperrung für den Verkehr und insbesondere der Parkplätze sorgt für erhöhten Frust der Anwohner und für noch geringere Akzeptanz. Gleiches gilt für Anwohner aus ruhigen Siedlungsstraßen. Die Beispiele aus München und Mainz zeigen, dass auch in den späten Abendstunden der Lärm zunehmen kann. Und wer hat schon gerne um 23 Uhr in den Sommermonaten bei geöffnetem Fenster noch eine solche Geräuschkulisse vor seinem Schlafzimmerfenster, wo es vorher ruhig war? In München war der Frust so hoch, dass sich die Anwohner für eine Sammelklage gegen die Stadt zusammengetan haben, um die Straße wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. Daher möchte ich hier noch einmal für unseren Änderungsantrag werben, denn hier können wir stadtseitig Projekte unterstützen, die gleichzeitig in einem vernünftigen Kostenrahmen bleiben und die ehrenamtliche Initiative der lokalen Quartiere fördern. Indem wir die Anwohner vor Ort besser einbinden, bin ich der festen Überzeugung, dass wir die Nachbarschaft eher von einem Konzept, von einem nachbarschaftlichen Treffen überzeugen können. Möglichkeiten dazu können zum Beispiel auch vereinfachte Regeln für die Gastronomie bieten, in den Sommermonaten Flächen direkt draußen vor dem Geschäft kurzzeitig in eine gesellige Verzehrfläche umzuwandeln. Vielen Dank.
Schönen Dank, Frau Hamburger, das Reis, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das ist ja ein Horrorszenario, was Herr Bosche da gerade aufgezeigt hat. Das soll es ganz im Gegenteil werden und der Pflegedienst fährt zumindest bei uns in der vorderen Wüste. Für die anderen habe ich natürlich auch Verständnis, aber die fahren dort mit dem Rad, aber viele fahren halt auch noch mit dem Auto. Sommerstraßen sind Straßen, die in den Sommermonaten verkehrsberuhigt oder komplett für fahrende und parkende Autos gesperrt werden. Durch Pflanzenkübel zum Beispiel und Sitzgelegenheiten werden sie zu einem angenehmen Aufenthaltsort. So entsteht Raum ohne Verkehrslärm, Abgase, Staus und Gefahrenquellen. Und gerade für unsere Kinder und Jugendlichen, die in der Stadt groß werden und täglich den Verkehrsbelastungen ausgesetzt sind, ist das ein besonderes Erlebnis. Und wenn auch nur temporär, ist es ein besonderes Erlebnis. Und auch für die älteren Menschen, die oftmals alleine sind, unter Einsamkeit leiden, können die Sommerstraßen Begegnungsfläche und Netzwerk sein. So ein Pilotprojekt steht gerade nach der heutigen Aktuellen Stunde Osnabrück sehr, sehr gut zu Gesicht. Dieses Projekt kann auch ein Baustein zur Mobilitätswende werden. Den Mut zu haben, mal neue Wege zu gehen, etwas Neues auszuprobieren, den Verkehr und den damit verbundenen Lärm temporär in den Sommermonaten aus vorgeschlagenen Straßenzügen rauszunehmen und für Bewohner und angrenzende Anwohner erlebbar zu machen, ist ein Versuch wert. Grundvoraussetzung ist die Akzeptanz und die gute Kommunikation vorab mit dem Handel und mit den Anwohnern. Auch muss man alternativ Sorge dafür tragen, wo die Verkehre durch die gesperrte Sommerstraße fließen können und wo der ruhende Verkehr Platz findet. Eine Quartiersgarage, so mal als Vorschlag, wäre da sicher hilfreich. Kunst, Kultur, Konzerte, Lesungen und Aktivitäten für Kinder und Jugendliche unter Einbezug der Ideen der Anwohner könnten in einer Sommerstraße möglich sein. Und für die Gastronomie im Außenbereich in den Quartieren ist eine temporäre Sperrung des Verkehrs ein absolutes Benefit. Ohne Verkehrslärm seinen Espresso zu genießen, macht einfach mehr Freude. Stockholm begann sanft 2015 mit den Sommerstraßen. Inzwischen gibt es nicht nur Sommerstraßen dort, obwohl sie langsam angefangen werden, sondern auch 40 sogenannte Sommerorte, 15 Straßen, 21 Plätze und 7 Orte. Bänke, Kunst und Kultur laden zum Verweilen ein. Einige Orte werden regelmäßig zu Sommerorten, aber es kommen auch regelmäßig neue Straßen dazu. Und davon sprechen wir in Osnabrück noch gar nicht. Wir möchten erstmal eine Erprobung im Sommer 26 für 3 Straßenzüge, sind gespannt auf die Vorschläge der Verwaltung, denn ich denke, dass das ein voller Erfolg wird und davon sollten wir ausgehen. Ich habe es, glaube ich, ohne Saft ausstellen geschafft. Danke.
Danke, Frau Hamburger, das Reis. Ja, sehr. Ne? Sie hätten sogar 7 Minuten gehabt diesmal. Ne? So, als nächstes kommt Frau, ich nehme zunächst Herr Mirke dran.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen. Als wir als FDP-UWG-Gruppe den Antrag gesehen haben, haben wir uns gefragt, ist das eine Zwangsbürgerung, die jetzt auf die Bürger der Stadt Osnabrück zukommen soll, oder wie sollen wir damit umgehen? Denn die Frage, die sich doch letztlich in sich stellt, wie sieht das mit der Sicherheit aus in so einer Straße, die dann über einen längeren Zeitraum, man spricht hier von Monaten gegebenenfalls, gesperrt werden soll. Wer hat sich Gedanken darüber gemacht, wie es den Anwohnern geht, die da kein Interesse haben, in ihrem Freiheitsbereich eingeschränkt zu werden? Es ist also unterm Strich kein Sommermärchen, sondern eine problematische Vorlage, die wir hier bekommen und die nicht in dieser Art und Weise jetzt durch den Rat durchgewunken werden muss, sondern letztendlich tatsächlich, wenn höchstens im Fachausschuss erstmal beraten werden muss. Und insofern ist der Antrag der CDU-Gruppe, die wir jetzt auch unterstützen werden, zielführender als das, was wir hier vorgelegt bekommen haben. Die Frage, die sich ja auch stellt, wer bezahlt das? Ich weiß nicht, ob die Ratsmitglieder aufmerksam die Ratsvorlage gesehen haben und vielleicht auch durchgelesen haben, was wir von der Kommunalaufsicht bezüglich unseres Haushalts ins Stammbuch geschrieben haben. Wenn wir anfangen wollen zu sparen, dann sagt ganz klar die Kommunalaufsicht, dann müsst ihr bei den freiwilligen Sachen sparen. Das ist eine freiwillige Sache. So gut sowas sicherlich initiiert werden kann. Ich habe vor 40 Jahren schon bei uns die Straße sperren lassen für einen Polterabend. War alles ganz easy, locker und frei. Also von daher, sowas zu machen, das steht jedem aus, wenn er dann natürlich die Bewohner dieser Straße mitnimmt. Damals gab es eine 100%ige Zustimmung dafür. Also meine Damen und Herren, insofern gut gemeint, schlecht vorgetragen, in der Auswirkung noch viele Fragen offen. Und auf den Punkt gebracht, wir müssen den ablehnen, ansonsten würden wir dem Antrag der CDU als FDP-UWG-Gruppe zustimmen. Schönen Dank.
Frau Meier zu Schon und dann Herr Meier.
Sehr geehrter Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und, und Herren. Mir ist vorhin eingefallen oder heute Mittag, als ich mir den Antrag angeschaut habe, da hat jemand eine schicke Idee, Sommerstraßen hört sich hübsch an und nun wollen wir das auf Biegen und Brechen umsetzen. Und das gleich an drei Straßenzügen. Wenn ich mir das überlege, ich höre es immer wieder, wir müssen sparen, die Verwaltung ist überlastet. Ich frage mich, wie viele Abteilungen aus den Verwaltungen, aus unserer Verwaltung damit wieder befasst werden müssen. Es muss für Sicherheit gesorgt werden, es muss geräumt werden, es müssen bestimmte Verkehre freigehalten werden. Die Verwaltung muss kontrollieren, reinigen und nach Monaten wieder zurückbauen. Das ist ein gigantisches Unterfangen. Und wenn Sie München immer zitieren, so haben die aufwendigst und üppig die Straßen dekoriert mit Riesenbäumen, mit Spielen, mit Sand, mit ich weiß gar nicht, was die da alles hingeschafft haben. Und das, was Herr Bosche vorhin sagte, ist kein Horrorszenario, sondern das ist das Ergebnis einer Befragung, was die dort erfolgt ist. Und darum sind die Münchner auch in diesem Jahr auf 3 Straßen von ehemals 14. Ich schätze noch 2 Jahre und sie werden es ganz einstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nur weil man mit auf Biegen und Brechen in dieser Stadt, die über 50, ich glaube 70 Parks hat, wie ich erfahren habe, und viele Plätze hat, die wir viel besser aufwerten können, die 30 tote Brunnen hat, wir machen keinen einzigen fertig, einer bietet mehr Aufenthaltsqualität als eine gesperrte Straße. Wenn man sich vielleicht mal darum kümmern würde, wäre es ja auch ganz schick. Also ich kann nur sagen, die Erreichbarkeit der Anwohner einzuschränken, Handwerksbetriebe, Lieferketten werden wir dadurch stören, die Gastronomie stärken wir auch nicht. Und ich sage mal, die Anwohner dazu zu bringen, ihr Auto in Seitenstraßen irgendwo unterzubringen, halte ich auch nicht gerade für freundlich. Und ich sage Ihnen, da sind Klagen vorprogrammiert. Und unsere Verwaltung entstehen erhebliche Kosten an Personal und Material. Ich kann Sie nur bitten, im Grunde genommen, dass Sie unserem Antrag zustimmen. Und vielleicht kann mir ja auch jemand sagen, von der SPD und den Grünen, welche 3 Straßen sollen es denn werden? Soll die Verwaltung die jetzt aussuchen? Hier sind alle von uns im Bürgerverein. Im Bürgerverein Hellern habe ich noch nie gehört, dass darum gebeten wird, eine Straße für mehrere Monate zu sperren. Ich weiß, dass bei Frau Balz-Lehmann oben bei Ihnen im Viertel immer einmal ein Sommerfest stattfindet in dem Bereich. Das passiert ja schon. Und wenn ich nur mal unseren Stadtteil angucke, hat er viel Grün, kann man gut spazieren gehen. Es gibt schon viele Angebote. Also in Großstädten mag das, wir haben es heute gehört, München ist schwierig. Oder wo, ja, wir sind keine Großstadt. Wir sind mit 165.000 Einwohnern, sind wir eine Großstadt, aber doch nicht immer vergleichbar mit den Städten, die Sie hier aufführen. Wir sind doch nicht München oder Mainz oder Paris oder Wien. Also das geht doch nicht. Also, ich kann Ihnen sagen, da mag das sein. Ich bitte Sie, diesen Antrag in dieser Form bitte nicht hier durchzupeitschen. Ich halte es für falsch, schon wieder die Verwaltung mit so einer komplexen Aufgabenstellung zu belasten. Stimmen Sie unserem Antrag zu, der ja im Grunde, wenn es jemand möchte, wenn wir Regelungen ergreifen, ist es ja möglich, wenn Leute es möchten, dass ihre Straße zu einer Sommerstraße wird, kann das ja geschehen, aber nicht, dass wir aktiv werden, irgendwelche Straßen raussuchen, irgendwelche Leute belasten, die Verwaltung belasten. Lassen Sie uns durch diesen Weg gehen. Und wir können auch, wenn Sie es wünschen,
Sie bitte zum
das
Schluss
nochmal
kommen.
Im Ausschuss, um. In den entsprechenden Ausschüssen oder im Ausschuss beraten. Ihrem Antrag werden wir nicht zustimmen.
Jetzt habe ich als Abschlussredner Herrn Mayer und dann kommen wir zur Abstimmung.
Ja, Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, ja, vielen Dank für die offenen Worte hier in der Debatte. Da sind ja jetzt doch nach der aktuellen Stunde zur Verkehrswende noch ein paar Unterschiede deutlich geworden. Wir werden uns aber trotzdem dafür einsetzen, dass die Lebensqualität in unserer Stadt steigt. Und Herr Mielke, Frau Meyer-Zöstrohn, Hellern und Foxtrupp sind tatsächlich nicht gemeint, weil da haben tatsächlich viele die Möglichkeiten, in ihren Gärten den Sommer zu genießen. Ja, es gibt auch Mehrfamilienhäuser, aber wir haben eher an die etwas dichter besiedelten Bereiche in dieser Stadt gedacht. Und davon gibt es viele. Und davon haben viele Menschen in diesen Häusern im Sommer eben nicht ausreichend Zugang zu Freiraum vor ihrer Tür. Ja, nochmal danke für die offenen Worte. Das Argument Parkplatz ist dann schon sehr entscheidend. Also die Autos sind uns doch immer noch wichtiger als die Kinder, die auf der Straße spielen können. Und Sigi Mielke, ich hatte gehofft, dass dieses Argument Zwangsbeglückung in diesem Rat nicht mehr vorkommt, aber irgendwer hat es mal in früherer Zeit hier in den Raum gesetzt und es kommt immer wieder. Was sagen wir denn den Kindern, die den öffentlichen Raum nicht nutzen können, weil dort Autos fahren und Autos stehen müssen? Ja, was? Also dieses Argument Zwangsbeglückung, das kommt doch nur aus einer Sichtweise, wo ich dachte, da wären wir vielleicht schon ein Stückchen weiter. Und was gibt das alles für Probleme, das umzusetzen? Das ist ja, da kann man sich ja gar nicht ausmalen. Aber ich kann Ihnen eine gute Nachricht bringen. Die Sommerstraßen sind erfunden. Ja, wir müssen nicht das Rad neu erfinden, wir müssen nur schlau hinschauen, wie andere Städte es bislang umgesetzt haben und suchen uns dann das raus, was wir für Osnabrück für richtig und passend halten. Und das wird uns gelingen. Und eine Sommerstraße ist eben mehr als ein Straßenfest. Sie haben 2022 richtigerweise unserem Antrag zum Sommer des Miteinanders zugestimmt. Da war das Thema Sommerstraßen bereits erwähnt. Dem haben Sie damals zugestimmt. Ich weiß nicht, warum es jetzt möglich ist. Mit diesem Antrag haben wir in der Folge ermöglicht, dass die Menschen in ihren Quartieren, in ihren Straßenzügen zusammenkommen, dass sie zusammen feiern. Das war Ausfluss dieses Antrags. Und es ist ein Erfolgsmodell. Und jetzt gehen wir ein kleines Schrittchen weiter. Nicht nur einen Abend, einen Sonntag oder einen Samstagnachmittag, sondern ein paar Tage mehr, damit die Menschen ihre Straße auch danach genießen können, damit sie sich vor der Tür treffen können, die Stühle auf die Straße stellen können, den Grill rausholen oder was auch immer sie wollen, dass Kinder spielen können. Und das im Sommer, wo wir sowieso weniger Verkehr haben, in einem begrenzten Zeitraum, in einer begrenzten Straße. Und im Übrigen, viele von uns haben im Laufe der Zeit unsere Partnerstadt Tschernakele besucht. Dort heißt es nicht Sommerstraße, aber die machen das seit Jahren und Jahrzehnten, den Cordon. Es führt am Hafen entlang eine vierspurige Straße. Zwei davon werden im Sommer rausgenommen. Und wir alle, die Tschernakele besucht haben, genießen es unfassbar. Ja, wir reden gar nicht über ein solches Ausmaß, aber unsere Partnerstadt Tschernakele, die können wir uns an der Stelle vielleicht zum Vorbild nehmen. Vielen Dank.
So, ich habe keine weiteren Wortmeldungen, möchte jetzt zur Abstimmung kommen. Ich lasse zunächst über den CDU-Änderungsantrag abstimmen. Wer dem zustimmen möchte, bitte ums Handzeichen. Das ist die CDU, FDP, UWG, Herr Gader, Oberbürgermeisterin. Wer stimmt dagegen? Grüne, SPD, Volt, Die Linke. Okay, damit ist dieser Antrag abgelehnt. Wer stimmt dann dem Ursprungsantrag zu? Grüne, SPD, Volt, Die Linke. Wer stimmt dagegen? CDU, FDP, UWG, Herr Gader. Gibt es Enthaltungen? Nicht. Damit ist der Antrag angenommen. Wir müssen jetzt hier vorne eben wechseln, weil Frau Moormann zu dem nächsten Tagesordnungspunkt reden möchte. Diskriminierende Bezahlkarte stoppen, Antrag der Gruppe Grüne, SPD, Volt. Auch hier liegt ein Änderungsantrag vor. Und Die Linke, auch hier liegt ein Änderungsantrag vor. Ich habe als erstes Frau Jakobsen.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren. Ende 2024 veröffentlichte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie, wonach 7% der Geflüchteten Geld ins Ausland überweisen. Dieser Anteil ist übrigens seit 2013 rückläufig und hat sich fast halbiert. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum Politik und Teile der Medienlandschaft den Bedarf einer Bezahlkarte gesehen haben, werden Sie vermutlich auf eine andere Zahl stoßen. Laut Zahlen der Deutschen Bundesbank beläuft sich das Überweisungsvolumen ins Ausland durch hier lebende Menschen auf 22 Milliarden Euro im Jahr 2023. Aber halt, verfallen Sie jetzt bitte nicht in den Trugschluss, dem auch der, ja, jetzt zum Glück ehemalige Bundesfinanzminister verfallen ist. Nicht 7% der Geflüchteten überweisen 22 Milliarden Euro ins Ausland. Nein, auch ich überweise was ins Ausland. Regelmäßig nehme ich etwa 150 Euro an meine Oma und an meiner Schwester nach Rumänien. Ich bin also mit ca. 1.800 Euro im Jahr Teil der 22 Milliarden Euro. Die 22 Milliarden Euro sind dasjenige Volumen aller Auslandsüberweisungen, bedeutet also unabhängig davon, wer diese tätigt. Was merken wir daran? Entweder der ehemalige Bundesfinanzminister versteht es nicht, einfache Zahlen richtig zu interpretieren, oder er beteiligte sich wider besseren Wissens, wie so viele leider, an populistische Stimmungsmache gegen Geflüchtete. Man könnte jetzt also behaupten, die Bezahlkarte für Geflüchtete fußt auf ein Missverständnis und dass Menschen, zu denen ja dann auch ich gehöre, regelmäßig Geld ins Ausland transferieren, um Angehörige zu unterstützen. Das alles wäre schlimm genug, weil wir vollständig ohne datenbasierten Anlass in Kauf nehmen, dass die Freiheit aller Geflüchteter eingeschränkt wird und sie massiver Diskriminierung ausgesetzt sind. Bei allem Geplapper über Bürokratieabbau haben wir es offensichtlich geschafft, ein Mehr an Bürokratie zu schaffen. Dieses Mehr an Bürokratie trifft uns nun als Kommune. Die Verwaltung hat überzeugend dargelegt, dass dieser bürokratische Aufwand Ressourcen in der Verwaltung bindet, die wir für sinnvollere Dienstleistungen für die BürgerInnen unserer Stadt brauchen. Und wir meinen jetzt, dass es jetzt nicht mehr ausreicht, Briefe zu schreiben, in denen Bürokratie und sinnlose Verwaltungsstrukturen aufgrund unzureichender Gesetzgebung angeprangert werden. Wir wollen, dass die Verwaltung jetzt ein klares Stoppschild setzt, wenn die Verwaltung zu dem Ergebnis kommt, dass hier abermals Bürokratie ausgelöst wird, ohne dass eine angemessene Kompensation erfolgt. Denn wenn wir das verhindern, und es ist die einzige Möglichkeit, dies zu realisieren, wenn wir dazu den niedersächsischen Staatsgerichtshof anrufen. Es steht zumindest zu befürchten, dass der Landesgesetzgeber das Konnexitätsprinzip verletzt hat. Und das wollen wir hiermit überprüft wissen. Die Verletzung des Konnexitätsprinzips bedeutet, dass der Landesgesetzgeber ohne eine adäquate Kompensation zu gewähren die Kommunen über Gebühr verletzt. Und glauben Sie mir, das ist nicht das erste Mal, dass eine Kommune das tut. Das war auch in der Vergangenheit so. Auch dass Kommunen sich zusammentun und eine Verfassungsbeschwerde einlegen. Uns ist auch bewusst, dass die Hürden in derartigen Verfahren hoch liegen. Und uns ist auch bewusst, dass eine Menge der angestrengten Verfahren nicht zum Erfolg der Beschwerdeführerin geführt haben. Klar ist aber auch, wer sich nicht wehrt, wird erst recht keine Veränderungen herbeiführen. Deswegen erwarten wir, dass ernsthaft geprüft wird, ob es Möglichkeiten gibt, dem Gesetzgeber hier Einhalt zu gebieten und in derart fordernden Zeiten, in denen Kommunen Einbußen in Gewerbesteuereinnahmen zu befürchten haben, den Haushalt der Kommunen zu schützen. Und lassen Sie mich jetzt abschließend sagen, gegen den diskriminierenden Sound, der mit der Einführung der Bezahlkarte einherging, können wir vor Ort nichts machen. Aber es wäre mir sehr recht, wenn wir es schaffen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Dankeschön.
Frau Jakobsen, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Günther Sandfort, ich kann gleich da anschließen bei dem, was du ausgeführt hast. Nämlich hat der grüne Oberbürgermeister von Hannover im Jahre 2023 eine Bezahlkarte eingeführt, die eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten dargestellt hat. Einerseits war der bürokratische Aufwand für die Stadt minimal, denn die Leistungen für Asylberechtigte konnten einfach von der Verwaltung auf die Karte überwiesen werden, die wie eine EC-Karte funktioniert. Und andererseits waren die Geflüchteten keinerlei Restriktionen ausgesetzt. Es gab keine Beschränkungen bei Bargeldauszahlungen oder bei Überweisungen. Ausdrücklich sollte diese Karte einen Beitrag zu einer diskriminierungsfreien Teilhabe ermöglichen. Und das ist jetzt vorbei. Wie hier gerade ausgeführt, muss auch Hannover, wie alle niedersächsischen Kommunen, dieses Bezahlkartensystem ausgeben, mit dem wir uns hier auch in Osnabrück herumschlagen. Das waren deine Formulierungen aus dem Sozialausschuss. Dieses System führt zu Diskriminierung und Ausgrenzung. Und der bürokratische Mehraufwand für alle Beteiligten ist immens. Ich habe hier noch Zahlen auszuführen, zum Beispiel nach Angaben des niedersächsischen Landesregierung betragen allein die Kosten des Landes dafür etwa 1 Million Euro. Und die in den Kommunen geleistete Arbeit wurde von der Stadt Mahl berechnet. Das sind 30 Stunden Mehrarbeit pro Anspruchsberechtigten pro Monat. Für Osnabrück hieße das zusätzlich eine Dreiviertelstelle. Und warum das alles, meine Damen und Herren? Weil es nämlich die Erwartung gibt, dass mit der Bezahlkarte die Migrationszahlen gesenkt werden und die Schleuserkriminalität verhindert werden können. Also auf den Punkt gebracht wird unterstellt, dass Menschen, die wegen Krieg, Gewalt, Verfolgung oder auch Hunger ihre Heimat verlassen, dass sie hier kommen, um unsere Sozialsysteme auszubeuten. Und dass die Geflüchteten von dieser kleinen Summe, die sie hier bekommen, die unter dem Existenzminimum liegt, dass sie davon größere Beträge an ihre Verwandten in den Lagern in der Heimat oder an Schlepper überweisen können. Wie absurd ist das denn? Aber meine Damen und Herren, wer vor Krieg und Gewalt flieht, wird sich nicht durch unsere Bezahlkarte abhalten lassen. Aber, und das ist das Gefährliche, diese restriktive Bezahlkarte nährt weiterhin Vorurteile und auch Falschinformationen, das hat Elena Moormann ja ausgeführt, über notleidende Schutzsuchende. Rechte Narrative machen sich noch weiter breit. Und die Debatten um die Bezahlkarte haben tatsächlich die Stimmung gegen die Geflüchteten noch weiter angeheizt. Wir fordern das Land Niedersachsen auf, allen Kommunen in Niedersachsen die Möglichkeit einzuräumen, eine Bezahlkarte nach dem Vorbild der Stadt Hannover einzuführen. Sie muss diskriminierungsfrei ausgestaltet sein, wie andere EC-Karten auch, in jeglichen Geschäften, für jegliche Dienstleistung angewendet werden und Bargeldauszahlungen unbegrenzt möglich machen. Dem Änderungsantrag der CDU und den Ausführungen von Günther Sandfort habe ich entnommen, dass die CDU uns doch im Großen und Ganzen zustimmt.
Schönen Dank, Herr Mierke, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Antrag, der jetzt der Verwaltung auferlegen soll, zu prüfen, ob Erfolgsaussichten bestehen für eine kommunale Verfassungsbeschwerde, liest sich ja doch recht eigenartig. Wenn das die Verwaltung zu prüfen hat, was andere auch auf anderen Ebenen selber initiieren können, dann frage ich mich, warum machen die das denn nicht selber schon? Zum Beispiel diejenigen, die auch dazu gestimmt haben auf Landesebene in Niedersachsen, und da waren sicherlich die SPD und Grünen Abgeordneten dabei, dem zugestimmt haben, dass wir in Niedersachsen jetzt eine Bezahlkarte kriegen. Also vielleicht mal auch den Spiegel selber sich vors Gesicht melden. Das ist das eine. Das andere ist, warum spricht man hier von Diskriminierung? Wenn ich Brötchen kaufe und die mit meiner Karte bezahle, diskriminiere ich mich damit selber mit? Das kann es doch wohl nicht sein. Solche Beispiele, glaube ich, die hinken. Und letztendlich ist es doch so, dass die heutzutage mit einem bargeldlosen Zahlen überall inzwischen gang und gäbe ist und mehr, als wenn man Bargeld dafür nimmt. Es ist mit der Bezahlkarte so, dass die Warenabdeckung für jeden, der entsprechend diese Karte nutzt, durchaus möglich ist. Es gibt über 17.000 Geschäfte deutschlandweit, die das kostenlose Bargeld abheben möglich machen. Die Visa-Karte, die dafür genutzt werden soll, ist ein Zeichen dafür, dass das digital möglich ist. Und insofern wird aus meiner Sicht vieles rein interpretiert, was ich so nicht wahrnehme. Sicherlich kann man sich darüber streiten, ob wir im Bereich der Migration, der Flüchtlingsangelegenheiten uns anders positionieren müssen. Aber das in direkter Verbindung jetzt mit der Bezahlkarte auf einen Punkt zu bringen, das kann ich also nicht nachvollziehen. Insofern, glaube ich, ist der Antrag, der Änderungsantrag der CDU sinnhaft, insbesondere wenn es darum geht, zu sagen, dass die negativen Folgen hier vermieden werden sollen und dass ein massiver Verwaltungsaufwand, wie eben gerade schon beschrieben wurde, ist, damit zurückgefahren werden soll. Das sind Themen, denen schließen wir uns an, und deshalb werden wir auch diesen Antrag der CDU entsprechend unterstützen. Schönen Dank.
Schönen Dank, Herr Mierke. Sie haben jetzt noch 30 Sekunden für Herrn Dr. Thiele übergelassen.
Ja, Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren, ich finde es wirklich bedenklich, wenn wir jetzt eine Landesregierung haben, die eigentlich diese Dinge durchgesetzt hat, und wir fangen jetzt an als Kommune und Sie als diejenigen, die diesen Rat hier mit Mehrheit anführen, gegen die zu klagen. Dann müssen Sie das irgendwie in den eigenen Gremien mal gebacken bekommen. Danke.
Ich habe jetzt Herrn Henning und dann Herrn Bajos.
Ja, Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Blick in die Verfassung erleichtert die Rechtsfindung. Es ist ganz einfach. Der Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland gliedert sich in Bund, Länder und Kommunen, wobei die Kommunen Teil der Länder sind. Aber das Konnexitätsprinzip, das muss schon jede Ebene für sich selbst entscheiden. Das heißt, die Landesregierung hat selbstverständlich geprüft, ob das Konnexitätsprinzip hier eingehalten worden ist oder nicht. Und genauso muss natürlich die Kommune prüfen, wenn sie der Auffassung ist, dass wir hier das Konnexitätsprinzip verletzen seitens des Landes, dass dann die Kommune von sich aus prüfen muss, ob man eine Verfassungsbeschwerde einlegt und ob es Aussicht auf Erfolg hat. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Das hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, dass gerade die Kommunen das Land verklagen gegen ein Landesgesetz, weil sie der Meinung sind, dass das Konnexitätsprinzip besagt übrigens, dass das Land, wenn es ein Gesetz eben erlässt und das zu Kosten bei den Kommunen führt, dass das Land diese Kosten zu ersetzen hat. Also muss jede Ebene doch rein juristisch, lieber Thomas, wenn du zuhören würdest, wüsstest du es dann vielleicht auch, für sich überprüfen, ob das Konnexitätsprinzip nun eingehalten wird. Und wenn die Kommune der Meinung ist, und das wollen wir einfach nur überprüfen lassen, dass hier das Konnexitätsprinzip verletzt wird, dann muss die Kommune das natürlich von sich aus prüfen. Es gibt da das Land hat es geprüft, kommt zu anderen Ergebnissen, aber das ist auch völlig normal. Aber vielleicht solltest du mal einen Juristen fragen, der da was man versteht. Vielen Dank.
Ich komme jetzt zur Abstimmung und stelle zunächst den Änderungsantrag der CDU zur Abstimmung. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die CDU, FDP, UWG, Herr Gader. Wer stimmt dagegen? Grüne, SPD, Volt und Die Linke. Gibt es Enthaltungen? Okay, dann ist dieser Änderungsantrag abgelehnt. Dann kommen wir zum Ursprungsantrag. Wer stimmt dem zu? Grüne, SPD, Volt, Linke. Wer enthält sich? Wer stimmt dagegen? CDU, Herr Gader, FDP, UWG damit, und die Hohe Bürgermeisterin. Damit ist dieser Antrag angenommen.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich übernehme mal kurz und komme direkt zum letzten Beratungspunkt der Fraktion, zum Punkt 5.5. Da geht es um eine Petition, Lückenschluss A33, Antrag der FDP-Fraktion. Herr Haskamp, Sie beginnen als Antragsteller.
Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren, eine leistungsfähige und gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur, die eine schnelle, flexible und zuverlässige Mobilität von Gütern und Personen gewährleistet, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wirtschaft und sichert Wachstum und Beschäftigung in unserer Region. Um die regionale und überregionale Verkehrsqualität und den Zugang zu Fernstraßennetz zu verbessern, muss die A33 Nord rasch gebaut werden. Die A33 kann erst mit dem Lückenschluss ihre volle verkehrliche Funktion entfalten und so das nachgeordnete Straßennetz entlasten und damit die Durchgangsverkehre im Stadtgebiet von Osnabrück reduzieren. Davon profitieren gleichermaßen die übrigen Verkehrsteilnehmer wie auch die betroffenen Anlieger unserer Stadt. Die FDP-Fraktion hat die Petition heute in den Stadtrat eingebracht, um das Signal an die neue Bundesregierung zu geben. Osnabrück steht hinter dem Lückenschluss der A33 und wir wollen diesen vor dem Ausbau der A30. Denn dieser Ausbau auf 6 Spuren führt trotz des Willen der Planer, die Vierspurigkeit auch während der Bauphase zu erhalten, zu Verlagerungsverkehren in unserer Stadt. Herr Pott von der Bundesautobahn Westfalen hatte im letzten Stadtentwicklungsausschuss den Ausschuss besucht und erklärt, dass der Ausbau der A30 2 Jahre nach dem Lückenschluss starten würde. Mit unserer Petition wollen wir genau diese Einschätzung der Bundesautobahn bei der neuen Bundesregierung Nachdruck verleihen und Umleitungsverkehre aus unserer Stadt reduzieren. Unterstützen Sie daher gemeinsam diese Petition als starkes Zeichen an die neue Bundesregierung. Dankeschön.
Herr Haskamp, schönen Dank. Jetzt der Herr Keitel.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich teile die Auffassung der FDP-Fraktion, dass der Ausbau der A33 forciert werden sollte. Seit vielen Jahren eint die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die FDP-Fraktion diese Auffassung. Vor diesem Hintergrund hätte ich es auch gut gefunden, wenn die FDP-Fraktion im Vorfeld auf uns zugekommen wäre, gemeinsam einen Antrag zu machen, anstatt auszuscheren und parteipolitischen Nutzen daraus zu ziehen. Unsere Gemeinsamkeit hat uns doch eigentlich die notwendige Stärke verliehen, unserem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Und man muss dazu sagen, dass der Antrag auch der Beschlusslage des Rates entspricht. Diese können wir jederzeit bekräftigen, aber nicht so tun, als würden wir hier etwas Neues beschließen. Der Lückenschluss muss aus meiner Sicht sowohl grundsätzlich als auch in Abwägung zum Ausbau der A30 dringend forciert werden. Wenn die Autobahn GmbH weiter erst den Ausbau der A30 vornehmen möchte, werden wir allein aufgrund der notwendigen Baustellen in Osnabrück in einem üblen Verkehrschaos versinken. Dann brauchen wir uns die nächsten Jahre nicht groß über Reduktion des Pkw-Verkehrs und auch des Lkw-Verkehrs dann zu unterhalten. Aber auch grundsätzlich ist der Ausbau richtig. Zum einen hat Osnabrück im Gegensatz zum Beispiel zu Münster nur einen inneren Weilring und keinen äußeren, um die Innenstadt zu entlasten. Wenn wir einen geschlossenen Autobahnring hätten, würden wir viele Verkehre aus der Stadt herausbekommen. Zudem ist bekanntermaßen ein Lkw-Durchfahrverbot durch Osnabrück nur zulässig, sofern die A33 als Alternativroute fertiggestellt wird. Auch deshalb sollten wir den Ausbau vorantreiben. Am Ende tun wir sogar dadurch etwas für die Sicherheit des Radverkehrs in der Innenstadt, wenn die Lkw nicht mehr durch unsere Stadt geleitet werden. Deshalb seitens der CDU-Fraktion ein klares Petitum an den Bund und auch an Bund-Länder-Gremien, an denen ja auch die Grünen gelegentlich beteiligt sind, die A33 zu priorisieren und ein klares Petitum an die FDP, zur gemeinsamen Linie zurückzukehren.
Vielen Dank, Herr Keitel. Jetzt Herr Panzer, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, werte Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass die FDP mit dieser Auffassung dem Autobahnausbau A30 einen Bärendienst erweist, weil die Planungen dort weiter vorangeschritten sind und wir dort wahrscheinlich schneller zum Ziel kommen. Und ein Verquicken dieser beiden Maßnahmen und eine Priorisierung in der Weise, wie Sie sie hier vorschlagen, führt am Ende vielleicht dazu, dass wir in 15 Jahren gar nichts davon haben. Und das würden wir vermeiden wollen und würden Ihrem Antrag deswegen auch nicht zustimmen. Auf den A30-Ausbau warten wir schon, weil die verkehrliche Situation dort am Südkreuz zum Beispiel am Nachmittag jeden Tag unerträglich ist. Und wenn wir das durch Ihre Maßnahmen weiter rausschieben, möchte ich das mit den Bürgerinnen und Bürgern das auch nicht besprechen. Und auch am Wirtschaftsstandort Osnabrück hilft das auch nicht. Also von daher werden wir Ihre Petition ablehnen.
Schönen Dank, Herr Panzer. Herr Bajos jetzt bitte.
Danke, Herr Bürgermeister, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Dieser Satz ist 52 Jahre alt und stammt vom damaligen Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel. Und er hat einfach recht. Es ist eben nicht so, dass der Neubau einer Autobahn, mitten übrigens durch das letzte noch nicht von einer Autobahn durchschnittene Naherholungsgebiet dieses Oberzentrums, weniger Verkehr für die Stadt bedeutet, sondern am Ende wird es mehr sein, so wie es bei jeder Straße, die hier bisher gebaut wurde, gewesen ist. Und deswegen ist es nicht nur für die Qualität, für die Lebensqualität und auch für die verkehrliche Erschließung dieser Stadt ein Rückschritt, sondern es wäre auch klimapolitisch fatal. Es würde ja noch mehr Individualverkehr bedeuten, statt auf intelligentere Verkehrssysteme zu setzen. Nun muss man sich natürlich einfach mal angucken, warum ist eigentlich diese Autobahn bisher nicht gebaut worden? Die ist auch deswegen nicht gebaut worden, weil man andere Prioritäten hat, weil man das Geld eben nur einmal ausgeben kann. Und jetzt wird in Berlin mehr Geld für Infrastruktur mobilisiert als viele, viele Jahre zuvor. Aber wenn Sie mal gucken, wie unsere Brücken aussehen, wenn Sie mal gucken, was wir an Infrastrukturproblemen hier in der Region haben. Ich erinnere an die Bahnlinie Richtung Osten nach Hannover. Ich erinnere an das Thema Hafen. Ich erinnere durchaus auch an das Projekt A30, für das wir nicht zu haben sind, das Sie aber wichtig finden und das sich im Übrigen auf einer transeuropäischen Straßenverkehrsachse befindet, anders als die vierspurige Ortsumgehungsstraße, die Sie da fordern. Von daher ist es außerordentlich unwahrscheinlich, dass wenn man sich in Berlin meldet und sagt, ich will das alles und dann will ich aber auch noch das teuerste Autobahnstück, was diese Region je gesehen hat und das auch noch mit der, ja, ich finde es merkwürdigen Begründung, die letzten Jahre waren es dann die toten Radelnden, die Sie als Geisel für Ihre Betonforderungen hier in Anspruch genommen haben. Jetzt ist es die Baustelle an der A30. Was für Irrwege werden Sie noch gehen, um irgendwelche Argumente zu finden für dieses Wahnsinnsprojekt, das jedes Jahr teurer geworden ist, aber dessen verkehrliche Nutzen immer mehr in Frage steht. Und das wissen Sie auch selber. Sie rennen hier nur noch einer Chimäre hinterher. Sie haben es bisher nicht geschafft. Und ich verspreche Ihnen, diese Autobahn wird nicht gebaut. Dagegen steht der Widerstand in der Region, auch in dieser Stadt, auch der Menschen, die dort wohnen müssen, in Belm, in Rulle, in Wallenhorst. Diese Autobahn wird nicht kommen. Spätestens in Leipzig werden wir sie verhindern. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Bajos. Herr Mierke.
Schönen Dank, Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das, was Volker Bajos gerade vorgetragen hat, können wir als UWG so anstandslos unterschreiben und mittragen, zu 100%. Als die Debatte damals aufkam, haben wir uns schon mit den Initiativen entsprechend stark gemacht, Geld gezahlt für ein Klageverfahren, was in Leipzig letztendlich nachher auch zum Erfolg führen wird. Denn dieser Blödsinn, muss ich dann schon gedämpft sagen, ist letztendlich überhaupt nicht nachzuvollziehen. Wegen 5 bis 10 Minuten Preis, Geschwindigkeit zu gewinnen, was über das Lotterkreuz, so dass das dann demnächst, und das ist ja auch sinnhaft, sein wird, wenn die Fahrbahn von Südkreuz bis Lotterkreuz vernünftigerweise dann dreispurig ausgebaut wird und dadurch auch die Verkehre dann schneller fließen als wie zurzeit. Und das ist morgens um 7 Uhr schon, und ich weiß, wovon ich spreche, bis nachmittags um 16 Uhr auf dieser Strecke, wo die Verkehre letztendlich den Lkw-Verkehr vor allen Dingen zum Stillstand bringen an der Sutthauser Straße und dergleichen. Und deshalb können wir diesen Antrag in keinster Weise unterstützen. Im Gegenteil, wir werden weiterhin vehement uns dafür einsetzen, dass dieser Lückenschluss nicht kommen wird. Eine Umfahrung, wenn LKWs meinen, umfahren zu müssen und nicht über das Lotte-Kreuz besteht, wenn die Fährte Landstraße ausgebaut ist, bis nach Belm kann man problemlos dann fahren, die Abfahrt nutzen und über die Fährte Landstraße letztendlich dann nachher in Richtung Wallenhorst wieder auffahren. Also insofern kein Weiterbau dieser entsprechenden Strecke und die Kosten-Nutzungsrechnung spricht dagegen. Deshalb lehnen wir diesen Antrag als UWG ganz eindeutig ab. Schönen Dank.
Herr Mayer, bitte.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Gestern hat die CDU ja ihre möglichen Ministerinnen vorgestellt. Ich habe mir dann gleich mal angeguckt, wer denn Bundesverkehrsminister wird. Patrick Schnieder heißt der Mensch, kannte ich bislang nicht, ist aber wohl auch Mitglied im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages gewesen, also nicht ganz ahnungslos in der Thematik. Und dann lese ich beim Südwestdeutschen Rundfunk, aus der Eifel gibt es erste Reaktionen, die CDU im Eifelkreis jubelt. Und warum? Weil der Bundesverkehrsminister aus ihrer Region in der Eifel helfen kann, den Lückenschluss und dem Ausbau der Eifelbahnstrecke zu beschleunigen. Ja, das ist natürlich in der guten Tradition sämtlicher CSU-Verkehrsminister, zunächst mal das Geld in die Heimatregion zu lenken. Aber wir haben ja in der Tat in Gesamtdeutschland erhebliche Herausforderungen. Wenn Sie das nachschauen, googeln, suchen im Internet, Sie finden reichlich. Ich habe mal hier was zu der jüngsten Zustandserfassung, die ist schon auch schon wieder ein paar Jahre alt, 2021, 2022, insgesamt über 7000 Kilometer Autobahnfahrstreifen, sanierungsbedürftig gestiegen, Bahnbrücken, die ersetzt werden müssen, trotz laufender Sanierungsarbeiten 1160 sanierungsbedürftige Bahnstrecken, 17.500 Kilometer sanierende Bauwerke auf den Autobahnen immer noch mit 8000 angegeben. Auch es gibt auch ganz aktuelle Meldungen dazu, dass die Sanierungsgeschwindigkeit nicht reicht, nicht eingehalten wird, was man sich dort vorgestellt hat, dass immer mehr Brücken und Strecken marode sind. Das Institut der Deutschen Wirtschaft mit Herrn Hüther hat schon vor der Bundestagswahl mal ausgerechnet, dass eigentlich 600 Milliarden Investitionen in 10 Jahren notwendig sind, um die deutsche Wirtschaftskraft wiederherzustellen. Das bezieht sich beileibe nicht nur auf Infrastruktur, ganz viel in den Kommunen, aber auch Bildung und so weiter. Wann sagen wir den Leuten endlich die Wahrheit? Wer sagt den Menschen in diesem Land, dass es diese Neubauprojekte nicht geben wird, weil wir alle Hände voll damit zu tun haben werden, das instand zu halten, was uns gerade unter den Reifen und unter den Eisenbahnen zerbröselt und zerbricht? Wo soll das Geld herkommen? Wo soll die Planungskapazität herkommen? Und wer soll das alles bauen? Also hören Sie doch auf, diese Luftschlösser hier zu bauen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür einsetzen, dass es eine akzeptable Sanierung der A30 gibt. Das ist tatsächlich ein Engpass, aber nicht in der monströsen Bauweise, wie sie aktuell geplant wird. Wenn darunter wird die Stadt Osnabrück massiv leiden. Und das sollte unser Ziel sein. Aber jetzt machen wir uns doch endlich ehrlich und sagen, das wird alles nicht kommen. Niemand kann es bezahlen, niemand kann es planen, niemand kann es bauen. Fertig.
Fertig. Schönen Dank, Herr Mayer. Dr. Thomas Thiele, bitte.
Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzender, es ist erstaunlich. Also ich sage mal, wer wirklich hier für Verkehre gesprochen hat, das war ja vorhin in der Aktuellen Stunde sehr deutlich zu sehen, dass es eigentlich nur eine rückwärtsgewandte Diskussion gibt. Aber eins kann ich Ihnen, ja, aber nicht von unserer Seite. Aber eins ist mal klar, wenn wir die A30 ausbauen, wird es Umwegverkehre durch die Stadt geben. Und die Problematik, die müssen Sie sich selber ans Bein kleben. Danke.
Der Herr Selio wollte sich noch zu Wort melden. Herr Selio, bitte.
Ja, Herr Bürgermeister.
Was ist denn los jetzt hier? Bitte.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Oberbürgermeisterin, liebe Kollegin. Ich melde mich jetzt genauso wie Volker Bajus eben auch nochmal zur Richtigstellung einiger Äußerungen, die eben gefallen sind, damit das Richtige in den Köpfen haften bleibt. Nämlich, dass es sehr wohl möglich ist, die B68-Führung auf die A1, die A30 zu verlegen, weil die A33 Süd den Lückenschluss dort vollzogen hat. Das ist ein einfacher Verwaltungsakt im zuständigen Ministerium in Hannover, was das machen kann. Und damit haben wir die Möglichkeit, die Bundesstraße rauszuverlegen. Da gibt es auch externe Gutachten für. Und das ist das auch etwas, was da möglich ist. So. Und was dann noch zu berücksichtigen ist, dass hier Ihr Vorziehen der A33 gegen den Grundsatz Ausbau vor Neubau verstößt, der mit dieser Vorziehung der A33 damit verletzt wird. Das wird nicht klappen. Und was ich auch noch hinzufügen möchte zu den Sachen, die Jens Mayer eben schon gesagt hat, Sie bauen hier Autobahnen, wie in den 80ern, als gäbe es keine Klimakrise. Ich frage mich, wer das nicht verstanden hat. Wir müssen den motorisierten Verkehr nicht steigern, sondern senken, damit wir hier alle in ein paar Jahren noch vernünftig leben können. Danke sehr.
So, jetzt gibt es keine weiteren Wortmeldungen. Jetzt möchte unsere Oberbürgermeisterin noch einen Vorschlag machen.
Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte direkt an Herrn Seliger anschließen und insoweit das korrigieren, als es nicht richtig ist, dass es per Verwaltungsakt durch das Verkehrsministerium in Hannover möglich ist, die B68 aus der Stadt rauszuverlegen. Das stimmt nicht. Wir haben in der Verwaltung mehrfach, auch von verschiedenen Hausführungen in Hannover, Aussagen bekommen, schriftlicher Art und Weise, dass es ein Herauslegen der B68 außerhalb des Stadtgebietes über die vorhandenen Autobahnsysteme nicht geht. Und dass wir so ohne weiteres, wenn wir keine andere Lösung bieten können, hier nicht tätig werden, dass das Verkehrsministerium in Hannover hier nicht tätig werden kann. Zuletzt vor einigen Jahren, danach hat Herr Otte selber geprüft und festgestellt, städtisch haben wir keine Möglichkeiten, das Verkehrsministerium sieht keine. Von daher muss es wohl dabei bleiben, dass die B68 hier quer durch die Stadt geht. Und Sie können sich täglich immer dann, wenn in der Baustelle auf der A30 oder auch durch den Lückenschluss der A33 im Süden der Verkehr wieder mal zunimmt, auf dem Wall und anderen Bereichen dieser Stadt darüber versichern, was das mit unserer verkehrlichen Situation in der Stadt Osnabrück für die Menschen in dieser Stadt, nicht in Dissen, nicht in Wallenhorst, nicht in Rulle und auch nicht in Belm, sondern für die Menschen in dieser Stadt, für die wir hier Verantwortung haben, bedeutet. Das ist nämlich mehr als nachteilig und da hilft es gar nichts, irgendwie von Klima und sonst was zu reden. Wir brauchen eine Umwegssituation, damit endlich weniger Verkehr mitten durch diese Stadt, mitten durch das Herz dieser Stadt geht. Sie haben vorhin sehr leidenschaftlich für die Sommerstraßen und weniger Individualverkehr in den Sommermonaten gesprochen. Ich wäre dafür, dass wir insgesamt weniger Durchgangsverkehr in dieser Stadt haben, insbesondere auch in den Wintermonaten, wo wir automatisch durch die Wetterlage mehr Individualverkehr haben, als das in den Sommermonaten durch den Radverkehr der Fall ist. Und dazu ist es nun mal notwendig, dass wir all die Verkehre aus der Stadt raushalten, die hier keinen Zielpunkt haben. Und das kann nur mit einem Lückenschluss der A33 Nord gelingen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass eine sehr, sehr breite Mehrheit dieses Rates diese Forderung, diese jahrzehntelange Forderung der Stadt Osnabrück auch bereit ist, weiterhin zu tragen. Ich war kurz in Sorge, dass dieses Votum hier gekippt werden könnte. Aber Gott sei Dank hat Herr Henning hier ja klar Position bezogen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir diesen Antrag heute so weder beschließen sollten, noch ihn ablehnen sollten. Ich glaube nämlich, dass wir von ganz unterschiedlichen Sachständen hier ausgehen. Herr Mayer hat gerade angesprochen von monströsem Ausbau der A30 sechsspurig, die wir keinesfalls wollen, die unsere Stadt ins Hintertreffen bringt. Die anderen sagen, die A33 besorgt das. Die einen sagen, wir sollten es besser tauschen. Ich glaube, es spricht viel für einen Tausch, weil wenn wir die A33 nicht haben und die A30 zur Dauerbaustelle wird und es dort zu Verkehrsbehinderungen kommt, dann gnade uns Gott, was wir für den Verkehr in dieser Stadt heißt, dann wird nämlich auch noch der Lkw-Verkehr, der sonst über die A30 geht, mitten durch unsere Stadt gehen. Und dann werden wir hier jahrelang im Stillstand stehen. Das sollten wir uns genau angucken. Ähnlich haben wir uns bereits committed, interfraktionell in einem jetzt wenige Wochen zurückliegenden Gespräch. Danach hat es eine Vorstellung im Stua gegeben. Und ich glaube, wir sollten Timo Weitemeyer die Gelegenheit geben, mit seinem Team die Planungsstände gemeinsam mit der Autobahn GmbH uns einmal in entsprechenden Gremien vorzustellen, damit wir uns dann fundiert darüber Gedanken machen können, welche Abfolge wir präferieren. Auch wenn ich sicher bin, dass wir das nicht letztlich entscheiden hier. Aber trotzdem sollten wir hier jetzt keinen Schnellschuss machen und das eine gegen das andere ausspielen. Denn beide Verkehrsprojekte sind für uns wichtig. Und der Rat dieser Stadt will in einer breiten Mehrheit beide Ausbauvarianten, nämlich den Lückenschluss der A33 Nord sowie den sechsspurigen Ausbau. Und dann lassen Sie uns doch von den Fachleuten, die dort jetzt am Zuge sind, auch einmal fundiert unterrichten, wie wir geschickterweise vorgehen. Denn eins ist klar, es muss etwas passieren verkehrlich. Ansonsten werden wir weiterhin den Durchgangsverkehr mitten durch die Stadt haben. Und weder für den vorhin viel besungenen Fußverkehr noch für den gleichfalls angesprochenen Radverkehr etwas tun können. Denn dann leiden alle Verkehrsteilnehmer dieser Stadt. Und wir werden weiterhin zusätzliche Verkehre in die Stadt holen. Herzlichen Dank.
Ich nehme jetzt wahr, dass die Mehrheit des Rates den Vorschlag von unserer Oberbürgermeisterin mitträgt und wir diesen Antrag in den Ausschuss verweisen. Ist das so in Ordnung? Nein, wenn das ist gang und gäbe hier, dass wir den dann auch in den Fachausschuss geben. Gut, Herr Ratsvorsitzender, wollen Sie wieder übernehmen oder? Ach so, ich höre gerade, das muss noch beschlossen werden. Wer dem Vorschlag zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Ja, verweisen Sie im Ausschuss. Ich glaube, das hat jeder verstanden. Gegenstimmen? Eine Gegenstimme? Und Entschuldigung, eins? Also, Frau Balx-Lehmann, CDU, FDP und UWG. Somit ist dieser Vorschlag mehrheitlich angenommen. Dankeschön. Dankeschön. Haben wir Enthaltungen? Oh. Das ist eine kuriose Abstimmung. Ja, das müssen wir eben eins. Enthaltung bitte nochmal Handzeichen. Machen wir eben jetzt mal ab. Ja, müssen wir Namen nennen. Ja, Frau Lambert-Holtschen, Herr Dr. Geers, Herr Mayer. Ja, die Grünen insgesamt, wenn ich das richtig sehe. Doch, Frau Balx-Lehmann auch, ne? Ach, die sind dagegen. Also Frau Balx-Lehmann ist dagegen. Und sonst die Grünen insgesamt Enthaltung. Gut. Schwere Geburt. Ja, schönen Dank.